Guten Abend miteinander. Ihre Begleitung und Seelsorge höre ich seit Jahren immer wieder Leute, die ihren Alltag ein bisschen so beschreiben, dass sie zwar sehr beschäftigt sind, aber nicht erfüllt leben. Wo sie so ein bisschen sich selber fragen, du, ist das alles? Ist das Leben einfach so funktionieren? Und manchmal ist es doch so, unser Leben funktioniert, vieles läuft, ist organisiert und trotzdem bleibt manchmal so ein bisschen die innere Unruhe und vielleicht auch die leiselige Frage, die ihr hier seht, du lebst, lebst du wirklich? Letzten Sonntag haben wir genau diesen Punkt angesetzt mit dem Nikodemus. Wir haben Johannes 3 angefangen zusammen anzuschauen. Ein Mensch, bei dem hat eigentlich alles gestimmt. Religiös, moralisch, angesehen, respektiert. Und trotzdem hat Jesus zu ihm gesagt, das reicht nicht, dass das Leben, dein Leben funktioniert. Es braucht neues Leben. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch und es braucht eine neue Geburt. Und damit ja, kommen die Fragen, du, was ist denn das neue Leben und wie kommt das neue Leben konkret in unser Leben rein? Wir sind in einer Serie von oben. Und wir schauen zusammen Johannes Kapitel 3 an. Es geht um Leben, das nicht aus uns selber kommt, sondern von Gott her. Und darum gehen wir auch den Text in dem Sinn Schritt für Schritt durch. Wir machen eine Lectio Continua, fortlaufende Lektüre. Und letzte Woche hat der Claudio mit uns Kapitel 3, 1 bis 13 angeschaut und genau heute Abend schauen wir 14 bis 21 an und Jesus zeigt uns, wie das neue Leben entsteht. Und ich möchte den Text für uns lesen. Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebsten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Manche Menschen leben ein funktionierendes Leben. Nach aussen sieht es gut aus, aber innerlich bleibt es leer. Jesus macht deutlich, es geht nicht einfach um ein besseres Leben, sondern um echtes Leben. Geistliches Leben aus Gott mit ihm als Quelle. In Versen 14 bis 15 lesen wir, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus greift eine konkrete Geschichte auf, und zwar aus dem 4. Mose 21. Das Volk wird von Saraf-Schlangen bissen. Saraf kommt von Brunnen. Sie haben sich gegen Mose und Gott aufgelehnt. Sie haben gemeckert, obwohl er sie rausgeführt hat aus Ägypten. Als Strafe sind die Schlangen gekommen, die Leute sind gebissen worden und gestorben. Eine Situation von Not, von Schuld und von Tod. Wo aber das Volk umgekehrt ist und ja, in dem Sinn zu Mose und Gott gekommen ist, gesagt hat, es tut ihnen leid, hat Gott Mose eine ungewöhnliche Anweisung gegeben. Er hat ihm gesagt, du mach eine Schlange, eine Bronze-Schlange, und richte sie auf an einer Signalstange, sichtbar für alle. Das Entscheidende war, wer hergeschaut hat, ist am Leben geblieben. Nicht durch ihre eigene Leistung, sondern durch das, was Gott bereitgestellt hat. Die Rettung ist in dem Sinn nicht durch die Aktivität, sondern durch das ausgerichtet werden, weg von sich selber hin zu Gott, was Gott schenkt, was Gott gibt. Und das Bild ist mehr als eine Erinnerung, es öffnet eine Spur. So handelt Gott. Und ich habe den Klicker bekommen und hey, hier wäre der Vers sein. Genau. Und es zeigt, nicht alle von uns können sein Multitasking gut. Durch Reden und Klicken, das ist manchmal eine Herausforderung. Aber die Wüste in diesem Sinn ist ein Ort vor Entlarvung, wie ein so ein Ding. Hier zeigt sich, wie begrenzt wir sind. Das Volk merkt, und wir können uns das Leben nicht selber sichern. Wir sind angewiesen. Und in dem Sinn machen Krisen auch in unserem Leben sichtbar, wo wir die Sachen, die wir oft ein bisschen verdrängen, dass unsere Selbstgenügsamkeit nicht wirklich trägt. Es ist eine Seifenblase. Es kommt etwas, wir meinen, wir haben das Leben im Griff und die Seifenblase verjagt es. Wir haben eigentlich gar nichts im Griff. Wir können unsere Zukunft nicht absichern. Die Vorstellung, dass wir sie im Griff haben, erweist sich als brüchig. Und genau hier ist aber eben die überraschende Chance. Bedürftigkeit wird zum Ort, wo Gottes Handeln in dem Sinn Raum gewinnt. Nicht unsere Stärke ist entscheidend, sondern unsere Offenheit, dass wir uns von Gott lassen beschenken. Jesus nimmt das Bild und führt es weiter. Er sagt, so muss der Menschensohn erhöht werden. Am Kreuz wird sichtbar, wie Gott rettet. Nicht in dem, dass wir uns verbessern, sondern in dem, dass er uns neues Leben schenkt. Es geht also nicht darum, dass wir schlechte Menschen sind, sondern dass unserem Leben, unserem biologischen Leben, das eigentliche Leben von Gott fehlt. Das Leben kommt nicht aus uns selber, es wird uns gegeben. Und genau dieser Übergang beschreibt der C.S. Lewis so gut in seinem Buch «Pardon, ich bin Christ» oder «Mere Christianity» auf Englisch. Er geht da genau, es geht um einen Punkt, um das Zentrum vom Christentum. Und ich weiß, Claudio hat C.S. Lewis gern. Genau. Und er macht dort den Vergleich, dass wir uns in dem Sinn als Menschen ein bisschen wie Statuen befinden in einer riesigen Bildhauerwerkstatt. Und ich möchte euch einen Abschnitt lesen. Eine Statue hat die Form eines Menschen, aber sie ist nicht lebendig. Ebenso hat der Mensch in einem Sinn, den ich noch erklären werde, die Form oder das Ebenbild Gottes, aber er hat nicht dieselbe Art von Leben wie Gott. Wie drunter, beim Menschen finden wir die umfassendste Ähnlichkeit zu Gott, die wir kennen. Der Mensch lebt nicht nur, sondern er liebt und denkt auch. In ihm erreicht das biologische Leben seine höchste bekannte Stufe. Was der Mensch jedoch in seinem natürlichen Zustand nicht hat, ist geistliches Leben. Jene Art, höhere Art von Leben, die Gott in sich trägt. Wir gebrauchen für beides das Wort Leben. Falls Sie aber dachten, deshalb müsste beides von gleicher Art sein, so könnten Sie genauso gut denken, die Größe des Weltalls und die Größe Gottes wäre ein und dieselbe Sache. In Wirklichkeit ist der Unterschied zwischen biologischem und geistlichem Leben so wichtig, dass ich dafür zwei verschiedene Bezeichnungen verwenden werde. Das biologische Leben, das wir durch die Natur erlangen und das, wie alles in der Natur, stets dazu neigt, abzulaufen und zu verfallen, so dass es nur durch ständige Zuwendung der Natur in Form von Luft, Wasser, Nahrung und so weiter erhalten werden kann, heißt Bios. Das geistliche Leben, das von Ewigkeit her in Gott ist, heißt Zoe. Der Bios hat natürlich eine gewisse schattenhafte oder symbolische Ähnlichkeit mit der Zoe, aber eben nur eine Ähnlichkeit wie die zwischen einem Foto und einem Ort oder einer Statue und einem Menschen. Wenn ein Mensch, der Bios in sich trägt, plötzlich Zoe in sich hätte, so wäre das eine ebenso große Verwandlung wie die einer Statue aus einem behauenen Stein in einen echten Menschen. Und genau darum geht es im Christentum. Diese Welt ist eine riesige Bildhauerwerkstatt. Wir sind die Statuen, und durch die Werkstatt geht ein Raunen, dass manche von uns eines Tages zum Leben erwachen werden. So genial, wie er das beschreibt. Und das Kreuz ist darum nicht ein moralischer Appell, sondern ein Geschenk. Dort entsteht Leben. Geistliches Leben, wo wir selber nicht können, hervorbringen. Und was im Bild der Wüste angedeutet wird, wird hier Wirklichkeit. Gott selber wird zur Quelle vom Leben. Wir gehen weiter. In Vers 16 lesen wir: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Vers bringt das Evangelium auf den Punkt. Gott liebt und macht den ersten Schritt auf uns zu. Die Initiative kommt also nicht von uns aus, sondern von Gott selber. Das Ziel ist nicht nur Rettung, sondern geistliches Leben. Leben, das von Gott aus kommt. Zoe ist in dem Sinn eben nicht einfach verlängertes biologisches Leben, sondern geistliches Leben aus einer anderen Quelle. Es ist ein Teilhaben am Leben Gottes. Und mit dem wird es in dem Sinn persönlich. Die entscheidende Frage ist nicht, gibt es das Leben, gibt es das geistliche Leben, sondern mehr die Frage, öffne mich dem Leben. nehme ich das Leben, das Geschenk von dem geistlichen Leben an, nehme ich das entgegen. Loslassen heisst, ich höre auf, mich selber zur Quelle von meinem Leben zu machen. Ich lasse den Anspruch los, dass ich mich selber, mein eigenes Leben muss können tragen und erfüllen. Vertrauen dann bedeutet, ich schaue auf das, was Jesus für mich gemacht hat. Und ich verlasse mich darauf, dass das genügt. Jesus genügt. Glauben bedeutet hier nicht, dass ich etwas leiste, sondern dass ich empfange, was ich mir selber nicht geben kann. Ich vertraue. Und ganz konkret kann das so aussehen. Ich komme zu Jesus oder ich komme immer wieder zu Jesus und sage, Jesus, ich kann mir das Leben nicht selber geben. Ich halte nicht länger an mir selber fest, sondern ich vertraue dir mein Leben an und ich empfange, was du mir schenkst. Und das ist Evangelium. Und wenn fängt das neue Leben an? Fängt das an, wenn wir sterben und dann fängt das ewige Leben an? Nein, das neue Leben fängt nicht irgendeinmal an, sondern genau in dem Alltag, wo wir das Geschenk auch annehmen. Mit in unserem jetzigen Alltag. Nicht in neuen, perfekten Situationen, sondern in echtem, unaufgeräumten Leben. Mit allem auf und ab. Zoe, oder eben geistliches Leben, bedeutet Leben aus einer neuen Quelle, eine neue Wirklichkeit oder Realität. In diesem Sinne gibt es keinen neutralen Raum. Wir lesen Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wir stehen dem neuen Leben nicht neutral gegenüber, sondern wir leben von Natur aus in einer Wirklichkeit, die uns von Gott trennt. Das Gericht ist in dem Sinn nicht einfach etwas in der Zukunft, sondern beschreibt einen gegenwärtigen Zustand, ein Leben ohne Vertrauen in Gott. Es geht nicht zuerst um moralisches Verhalten, sondern es geht um Beziehung zu Jesus. Und Jesus kommt nicht in die Situation, um uns noch fertig zu machen, sondern genau aus dieser Situation rauszuholen. Der Text geht weiter. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. In dem Sinn wird es jetzt entscheidend. Wenn das unser Zustand ist, wie reagieren wir denn auf das Licht, wo gekommen ist, wo da ist? Menschen bleiben nicht aus Unwissen im Dunkeln, sondern weil sie das Licht meiden. Licht deckt auf und das empfinden wir natürlich als bedrohlich. Darum halten wir lieber fest an dem, was wir kontrollieren können. Wir lesen im Vers 20 und ich bin wieder hinten drin. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Nicht nur unser Zustand ist dunkel, auch unsere Werke zeigen, dass wir Licht scheuen, weil es uns sichtbar macht. Und es ist noch stark, das steht sogar, wer Böses tut, der hasst das Licht. Das ist nicht nur ein bisschen nicht so gern, sondern hasst das Licht. Und im Kontrast, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wer die Wahrheit lebt, kommt ins Licht, begrüßt das Licht, muss sich nicht verstecken, weil in dem Sinn Gott schon am Wirken ist. Und im Licht wird sichtbar, dass das Leben von ihm kommt und nicht von uns. Dass er der ist, der alles im Griff hat und nicht mehr. Es geht nicht um eine Selbstdarstellung, sondern Gottes Werk wird sichtbar. Und ins Licht kommen heisst, ich lasse sichtbar werden, was Gott in mir tut. Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen, mit dieser Einladung. Die Einladung ist, ins Licht zu kommen, nichts zu verstecken. Ins Licht zu kommen, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Die Einladung ist, zu vertrauen, statt an sich selber festzuhalten. Gott richtet nicht, sondern er rettet. Wir dürfen Leben empfangen, anstatt einfach zu funktionieren. Wir dürfen ja, den Weg mit Gott gehen. Der fährt an mit einem einzigen Schritt, aber setzt sich zusammen aus vielen Schritten, immer wieder Moment um Moment, wo wir dürfen neu entscheiden, ja, bleiben wir in Kontrolle oder denken wir sie in Kontrolle oder nehmen wir das Geschenk an, das Gott für uns hat. Unser eigenes Leben, bin ich überzeugt, unser eigenes biologisches Leben reicht nicht für ein erfülltes Leben. Das echte Leben, geistliches Leben, wird geschenkt. Und wir dürfen es empfangen und immer wieder empfangen. Ja, und so stellt sich für uns am Schluss wieder die Frage für jedes von uns. Du lebst. Lebst du wirklich? Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, dass wir mit Gott still ein bisschen Zeit verbringen, überlegen, vielleicht haben wir Fragen, vielleicht Dank. Vielleicht geben wir ihm eine konkrete Antwort, bevor wir wieder in Lobpreis einsteigen. Vielleicht können wir uns fragen, du, wo meide ich das Licht? Oder wo gehe ich ganz bewusst oder stehe ins Licht? Was würde es heissen, wenn ich heute einen Schritt, einen ersten oder einen weiteren Schritt ins Licht gehen. Und vielleicht noch am Schluss, du, wo möchte ich Gott heute am Abend und hier ganz neu vertrauen? Und mit dem nehmen wir uns einen Moment Zeit, bevor wir dann in Lobpreis gehen.